BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Aus heiterem Himmel, Teil 2. So sind die kommenden 2 Stunden überschrieben. Denn wer hätte es gedacht, am 24. Juni, da hat die Zeit nicht ausgereicht, um all die schönen Überraschungsredensarten, die es gibt, zu behandeln. Deshalb geht's heute in den kommenden 2 Stunden also nochmal um Sprüche, Redewendungen, Sprichwörter, die mit dem Unerwarteten oder dem Erstaunen zu tun haben. Ja, hoppla, der Herr Dr. Essig ist auch schon in der Leitung. Dann sage ich Grüß Gott und guten Morgen, Rolf Bernhard Essig nach Bamberg.
Nein.
Doch.
Oh.
Ja, ja nun, also dann passt jetzt alles, die Leitung steht, Herr Dr. Essig, ja.
Na, wir haben ein bisschen gespielt, wahrscheinlich haben alle Hörer erkannt, wir versuchten Louis Germain, David de Funès de Galazar zu zitieren aus Hasch mich, ich bin der Mörder. Das können wir natürlich nicht so gut hinkriegen, aber das ist zum geflügelten Wort geworden für Überraschungen, dieses Nein, doch, oh. Aber das ist unnachahmlich auch von den Synchronschauspielern nachgemacht worden.
Ja, ja, ja. Wir haben es ein bisschen probiert, aber das ist ja Thema auch gleich vielleicht in unserer ersten Runde, so ganz kurze Ausrufe, wenn es um eine Überraschung, Surprise, Surprise geht.
In der Tat. Also wir haben, was Überraschung anbelangt, ja verschiedenste Situationen. Das ist manchmal, dass man sehr empört ist, manchmal ist man sehr erschrocken, manchmal ist man sehr erfreut. Also das alles führt dazu, je plötzlicher es ist, desto kürzer sind dann die ersten Reaktionen. Und da gibt es ganz, ganz viele, auch international ähnliche oder unterschiedliche. Das ist sehr spannend.
Mhm. Und in der letzten Sendung war in der Musikauswahl auch schon die Überraschungspolka drin. Am 24. Juni hat es gespielt der Franz Bosch mit seiner Innbrückler. Dieses Stück hören wir heute nochmal. Mir persönlich gefällt es sehr gut, aber andere Interpreten, nämlich mit den F-Tam-Tam-Musikanten. Also zum Auftakt jetzt Überraschungspolka. Herr Dr. Essig, ich habe ja eingangs dieses Wörtle verwendet, hoppla, da könnte man ja auch synonym sagen, hoppala oder hopsala oder hopsa, das sind, geht doch auch in die Richtung so ganz, also das war jetzt kein Schreckmoment, aber ein kleiner Überraschungsmoment, ups.
Ja, also es ist ja so, wenn etwas einem runterfällt. Oder wenn man gestolpert ist, dann sagt man ja genau sowas wie hoppala oder hoppla oder ups. Und das ist schon wirklich spannend, dass man in vielen Ländern das sehr ähnlich sagt. Ich erinnere mich sehr deutlich an den Film Independence Day. Und der Will Smith, der muss da das außerirdische Raumschiff zum ersten Mal fliegen und fliegt aber anstatt vorwärts rückwärts und stößt gegen die Wand dieses Startplatzes und sagt, ups. Und der Jeff Goldblum ist vollkommen erschrocken, dass der nicht mal vorwärts und rückwärts hinkriegt und sagt, what do you mean, ups? Was meinst du mit ups? Und dann dreht er einen Zettel um, auf dem vorwärts, also vorwärts, rückwärts, links und rechts draufsteht, was bei so einem hochtechnischen Raumschiff natürlich sehr lustig ist. Also ups ist eben ein ganz kleiner Schrecken, aber für den Co-Piloten in diesem Film ist das natürlich wahnsinnig erschreckend, dass der so tut, als wäre die Verwechslung von vorwärts und rückwärts eine Kleinigkeit. Auch da merkt man, wie man mit so einem kleinen Wort unglaublich viel spielen kann. Und wir als Kinder, wie viele, viele andere, ich dachte erst, das sei eine Familieneigenart, wir haben dann gerne auch noch die schwedische Stadt mit hineingebracht.
Und Uppsala.
Uppsala. Uppsala. Genau. Also das ist mir natürlich erst später klar geworden, dass es diese schwedische Stadt ist. Ich dachte, naja, Uppsala ist eben einfach eine Verkleinerungsform von Ups, wie eben auch bei Hoppla, das so ein bisschen ähnlich ist. Denn das kommt ja schlicht und ergreifend von lautmalerischen Ausdrücken und kann mit Hoppen und Hoppeln zu tun haben, vielleicht sogar mit Hüpfen. Und wir kennen das alle, wenn jemand lange zögert, beispielsweise auf dem 5-Meter-Brett und die anderen wollen jetzt auch mal oder vor der Rutsche, die sehr hoch ist, dann sagen die, hopp, jetzt mach oder hopp, spring.
Und also so ein Anschiebeimpuls, ja.
Genau, genau. Impuls ist genau das richtige Wort dafür. Das Wort, das ist diesem plötzlichen Sprung nachgemacht und deswegen kann es dann auch verdoppelt werden. Hopp, hopp. Jetzt mache ich mal ein bisschen schneller, so wie bei Dalli, Dalli, Dalli. Mhm. Und als Überraschungsausdruck ist es dann eben auch Hops und Ups und Hopsa. Und im Französischen heißt es eben auch Eop oder Ups kann es dort auch heißen. Also das ist offenbar was sehr allgemein Menschliches, dass man das im Englischen, Französischen, im Deutschen so sagt, also zumindest europäisch kann man sagen.
Ich wollte gerade sagen, genau, wir sind natürlich jetzt, da bewegen uns in Europa, aber insgesamt festzustellen, eine spannende Angelegenheit, wenn Sie sagen, dass so kurze Laute über den ganzen Globus verteilt Ausdruck von Unerwartetem sind oder gar Schrecken.
Ja, also das ist bei dem Wort Ei auch ganz nett. Wir kennen ja, ach du dickes Ei. Und das ist erstmal verwunderlich. Also wieso denn dickes Ei? Was ist denn da passiert? Also es kommt dieser spezielle Ausdruck aus den 40er Jahren und aus dem wahrscheinlich militärischen Bereich. Und da hat man ja auch die Bombengranaten und Ähnliches als Eier bezeichnet. Und wenn dann so eine Bombe explodierte, ach du dickes Ei, das lag alles recht nahe, das als Ausruf, als Interjektion, wie man auch sagt, Zwischenruf zu verwenden. Aber ganz ursprünglich und wie ursprünglich, da staunt man dann schon, ist Ei als Ausruf. Den gibt es schon im Altindischen. Aha. Und wir haben ja indoeuropäische Sprachen und die sind sehr, sehr weit miteinander verwandt. Und da ist ganz häufig dieses Ei in etwas unterschiedlichen Aussprachevarianten verbreitet, aber eben seit wahrscheinlich 3000 Jahren. Und ich vermute, die Neandertaler oder auch die vormenschlichen Wesen, vielleicht haben die auch schon sowas wie Ei gesagt. Das ist so ein kurzer, klarer Laut und den kann man dann auch dehnen. Bei Monteverdi, da heißt es ja Ei, caso acerbo. Also, ach, was für ein bitterer Fall hat mich da getroffen. Auch im Französischen gibt es Ei als Schmerzlaut. Wir haben ja eher Au. Also diese ganz kurzen Ausrufe, die eher ja animalisch, instinktiv, ich weiß gar nicht, organisch könnte man das auch nennen, sind, die sind sehr, sehr stark mit diesen Überraschungsausdrücken verbunden und deswegen hat man aus Ei, wenn man ein bisschen mehr Zeit hatte, dann eben mehr gemacht und sich gedacht, ach, jetzt spiele ich damit, dass das dieser Ausruf so klingt, wie das Ei, das das Huhn legt. Und ich fand dann kann ich natürlich sagen, ach du dickes Ei.
Ja, genau. Und ich finde es jetzt ganz witzig, dass Sie das richtig deutsch auch machen, weil eine andere Ausformung dieses Überraschungs- oder Erstaunenslautes oder der Unerwartbarkeit ist ja das Ach. Das kann man auch, kommt dann auch sehr auf die Betonung drauf an. Jetzt kommt mal Loriot in Sinn, der dann noch anfügt, ach was.
Also, genau, und zwar.
Oder wenn ja, Sie mir was erklären und ich dann, ach, also das kann ja in ganz verschiedenen Varianten daherkommen.
Und was jetzt also eigentlich ein Nebending ist, aber ich finde es sehr lustig, wir haben ja zwei unterschiedliche CHs. Das müssen Ausländer richtig lernen. Wenn wir ach sagen, klingt das CH anders und wird anders gebildet, als wenn Sie ich sagen.
Das ist weicher.
Das können die Hörer mal. Nein, nicht nur das, es wird woanders gebildet. Es ist vorne ich und ach ist hinten in der Kehle.
Genau, was wenn man im Mund nachspürt, also das habe ich in meiner Sprecherausbildung ach. Ja auch ja. Als Allgäuer lernen müssen, wo wir sehr kehlig eigentlich unterwegs sind und das und da eigentlich nur der ach laut vorkommt. Aber dieses CH gibt es an ganz verschiedenen Stellen im Gaumen.
Genau, und gerade das Ach, das wird ja in Liedern, in Dramen immer wieder verwendet. Sehr berühmt ist bei Heinrich von Kleist in dem Amphitryon, eigentlich ja eine Komödie, und die Heldin Alkmene, die sagt als letztes Wort in dem ganzen Stück nur ach. Und Generationen von Schauspielerinnen überlegten, wie soll ich dieses Wort, das ist das letzte Wort, ist das schmerzlich, ist das belustigt, ist das spöttisch, ist das deprimiert, also wie soll ich das aussprechen? Das ist sehr, sehr interessant, dass so ein ganz kleines Wort so eine sehr große Bedeutung schon vom Autor bekommen hat und dann von denjenigen, die es ausführen müssen, nochmal interpretiert wird, obwohl es ja eigentlich man sagen könnte, ist ja gar nichts.
Ja, es ist gar nichts.
In diesem Seelenlaut könnte man auch sagen, da steckt ganz, ganz viel drin. Und bei Loriot, da ist es ja auch so ein bisschen wegwerfend, abwehrend fast, ach was, oder ach was. Das ist ja halb Erstaunen, aber auch nicht so ganz glauben wollen. Und da merkt man dann auch, wie diese kurzen Überraschungslaute sehr, sehr viel ausdrücken können und wir gar nicht drüber nachdenken, weil die ja viel zu schnell da sind.
Wobei bei Loriot, da muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn man sein Arbeiten und seine Herangehensweise kennt, da ist ja alles bis ins Kleinste durchdacht. Also da kann man wahrscheinlich vermuten, wie oft hat er mit Evelyn Hamann so eine Stelle geprobt, damit genau dieser Farbton oder diese Klangfarbe rauskommen soll, die er mag. Aber ansonsten ist es ja in der Regel doch, was wir ja sagen über diese kurzen Ausrufe, aus dem Affekt, aus der Situation, ganz spontan.
Genau, und selbst wenn wir es zitieren, also auch dieser Louis de Funès-Ausdruck, dieses Nein doch, oh, das ist ja ähnlich, dass wir das inzwischen nicht mehr als reflexartigen Ausruf verwenden, sondern zitathaft. Und dann können wir damit ganz, ganz viel anfangen. So ist es auch, wenn wir Ausdrücke haben wie Surprise, Surprise. Das habe ich als, weiß ich gar nicht mehr, nicht in der Schule, sondern eher im Studium kennengelernt, dass man plötzlich das auf Englisch sagte, Überraschung. Aber auch im Deutschen kennen wir das ja, dass man den Ausdruck so verwendet, erstmal positiv, wenn man wirklich jemanden überrascht. Plötzlich ist eine Überraschungsparty oder man kommt ganz plötzlich zu Besuch bei jemandem und sagt, Überraschung. Und das wurde dann eben im Englischen Surprise, Surprise. Und ich habe ein bisschen nachgeguckt, ob das jetzt ganz was Besonderes ist, ein Zitat. Und es ist wohl eine Mischung, dass man sehr früh das ausgebildet hat als einen ironischen Ausdruck, wenn jemand genau das gemacht hat, was man eigentlich an Dummheiten von dem erwartet hat. Jetzt hat er wieder alles vergeigt. Surprise, surprise. Und das ist also eher ein ironisches Kommentieren. Also die Überraschung wird hier ins Gegenteil verkehrt. Ich sage zwar Überraschung, aber ich meine das, was wirklich kommt. Und das hat eine TV-Show in England über 17 Jahre gemacht. Da wurden Gäste, meistens Prominente, in allerlei Weise überrascht. Es gab einen Song dazu, der Surprise, Surprise hieß. Die Sendung hieß Surprise, Surprise. Und das hat sich dann also im angelsächsischen Raum sehr stark durchgesetzt. Vielleicht auch dadurch ein bisschen mehr noch zu uns gekommen. Mhm. Und ganz aktuell werden Dummheiten von Trump in einem Blog auch so kommentiert. Surprise, Surprise. Trump hat wieder das und das gemacht.
Ach. Also ich traue mir es schon fast nicht sagen. Ach ja, jetzt, aber als Reaktion, ja. Ich traue mir es fast nicht sagen, aber ja, so sagt man es halt drauf. Ach, aha. Mir kommt gerade in den Sinn, also das Wort Überraschung an sich ist doch eigentlich eher positiv besetzt, also zumindest in meinem Sprachgebrauch. Also wenn eine Überraschung, also das war jetzt eine Überraschung, in der Regel geht es eher in eine positive Richtung, sonst würde man ja auch nicht sagen, das war eine böse Überraschung, oder?
Ja.
Oder also ist Überraschung ist neutral erst einmal? Kann alles überraschend sein, positiv und negatives?
Also im Grunde ist es schon eine neutrale Sache, aber es heißt einfach nur unerwartet antreffen und ist wahrscheinlich eben ja von dem Plötzlichen herkommend. Also rasch steckt ja da drin.
Die Schnelligkeit.
Genau. Und wenn ich also jetzt plötzlich über jemanden herfalle, das ist auch so ein bisschen mit überfallartig verbunden, dass ich jemanden überrasche unerwartet in Erstaunen versetze, aber eben auch plötzlich über jemanden herfalle. Das ist im Ursprung so gewesen, sodass man sagen kann, der Überfall ist für den, der überfällt, und es klappt, was gut ist, aber für den Überfallenen natürlich wiederum gar nicht. Und das ist so häufig, dass die Perspektive entscheidet, wie die Bedeutung von etwas ist. Aber heute, da haben Sie vollkommen recht, ist das im Grunde positiv. Und deswegen der Lichtenberg-Spruch, der Indianer, der den Kolumbus entdeckte, machte eine böse Entdeckung. Und das ist dann eben auch diese Überraschung, die da drin ist, dass man merkt, es wurde ja nicht nur der entdeckt vom Kolumbus, sondern Kolumbus wurde auch entdeckt, als der da ankam.
Ja, genau.
Und wir kannten auch noch aus einem Lied, Opa, ei, wie überraschend. Und das ist von Schobert und Black. Da kommt es einfach vor, aber das haben wir dann zitathaft bei allen möglichen Gelegenheiten, wenn eben etwas kam, was man wieder erwartet hat, also ähnlich wie Surprise, Surprise, Opa, ei, wie überraschend. Und das klingt ja auch so ein bisschen Wilhelm Busch-artig fast, könnte man sagen.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Rolf Bernhard Essig in Bamberg ist uns zugeschaltet und wir ratschen über Überraschendes, Erstaunliches oder Unerwartbares. Ja, und dazu gehört dann auch sowas wie eine Schrecksekunde, würde ich sagen. Wir haben ja schon von diesen kurzen Ausrufen gerade gesprochen, die den Überraschungsmoment ausdrücken mit Lauten. Und das passiert natürlich auch mit so einer Schrecksekunde. Das scheint jetzt erst einmal relativ einfach zu deuten, eine Sekunde wo ein Moment, wo man erschrickt. Oder ist es so einfach?
Es gibt Versuche, das Ganze juristisch auch zu definieren. Denn wir kennen das ja hauptsächlich aus Unfallberichten oder auch wenn wir selber unterwegs sind im Straßenverkehr, dass diese berühmte Schrecksekunde dazu führt, dass der Bremsweg sich verlängert. Das haben wir alle in der Fahrschule gelernt, dass es so ist, dass wir also nicht sofort reagieren. Das etwas Tröstliche dabei, die Schrecksekunde ist in aller Regel deutlich kürzer. Also das ist vielleicht eine Zehntelsekunde, das ist vielleicht eine Viertelsekunde. Naja, ein Bremsweg ist das entscheidend.
Ja, klar.
Wenn ich wirklich eine Sekunde brauche, um zu bremsen, das ist schon erheblich, ob ich das jetzt wirklich schnell genug tue oder nicht. Die ist eben auch sprichwörtlich geworden in vielen Zusammenhängen, dass man nicht sofort reagiert. Und man muss auch klar sehen, sowohl derjenige, der das erlebt, wie diejenigen, die jemanden sehen, der das gerade erlebt, die finden das selbst erschreckend oder verwunderlich, weil man ja so etwas erstarrt. Und das ist nur ein Moment, aber man merkt sofort, die ganze Körperspannung hat sich verändert. Und da sind wir bei wahrscheinlich etwas sehr Altertümlichen in der Entwicklungsgeschichte der Tiere, die ja wirklich in Schreckstarre verfallen können und das als ein Überlebensmoment tun. Also im Englischen gibt es einen sehr interessanten Ausdruck, playing possum. Das heißt, ein Opossum spielen. Aha. Und das Opossum, dieses Beuteltierchen, das kann in so eine Schreckstarre verfallen, wenn es also plötzlich von einem Feind angegriffen wird oder ein überraschendes Geräusch, was bedrohlich erscheint, plötzlich erschallt, dann fallen sie in so eine Schreckstarre, liegen da wie tot. Und das gibt es bei Insekten, das gibt es bei Schlangen. Manche Schlangen können dann sogar ein bisschen Blut aus dem Mund laufen lassen. Es gibt Frösche, die in so eine Schreckstarre verfallen, die dann ein Gas ausströmen, was riecht wie Verwesung. All das soll einen Angreifer, einen Beutegreifer dazu bringen, zu denken, das ist Aas. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Tieren, die essen kein Aas, sondern die fressen nur lebendige Tiere. Manche reagieren nur auf Bewegungen und können ein Tier, was ganz starr ist, überhaupt nicht orten und erkennen. Das heißt, insofern ist diese Schreckstarre durchaus etwas sehr, sehr Positives im Ursprung, um einem solchen Angriff etwas entgegenzusetzen, indem man sich totstellt. Und das kennen wir ja auch. Oder wir im Englischen heißt es auch Frozen Fright, diese Angststarre. Und wir können bis in die Bibel gehen, wenn es heißt, die Frau Lot dreht sich um und erstarrt zur Salzsäule. Bis heute ist ja unklar, warum eigentlich. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Deutungen. Es wird ja von den Engeln des Herrn bei der Zerstörung Sodom und Gomorras, bei dem Lot und seine Familie gerettet werden, die dieses Verbot ausgesprochen. Dreht euch nicht um. Und wir können da auch an Orpheus und Eurydike denken.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich ein großes Motiv durch die ganze Weltliteratur sozusagen.
Genau, also in den Mythen kommt das immer wieder vor. Und die Frau von Lot, die dreht sich um und dann erstarrt sie zur Salzsäule. Erstens natürlich diese alte Frage, was ist eine Salzsäule? Es gibt Formationen am Toten Meer, die man so nennt. Und dann sagt man, danach ist das gemacht. Aber es wurde Salz auch im Altertum schon und lange Zeit danach in solchen Salzstangen, in großen, in Stangen gepressten Formen transportiert. Das war besser als in Säcken oder Ähnlichem, also getrocknet in Stangenformen. Und so gleicht es ein bisschen ja in der ganz groben Vereinfachung einem Menschen, der aufrecht steht und ist natürlich extrem starr. Und dass jemand starr vor Staunen ist oder eben zur Salzsäule erstarrt, das könnte der Schreck sein, dass Frau Lot gesehen hat, wie schrecklich ist diese Zerstörung. Es kann eine Strafe sein, die von Gott gesandt wird. Du hast dich umgedreht gegen mein Gebot, ich lasse dich jetzt erstarren. Es kann, was manche auch gesagt haben, das fürchterliche Mitleid sein mit all diesen Menschen, die da jetzt sterben. Das ist letztlich nicht klar, aber es ist einer dieser vielen Ausdrücke, die damit ganz direkt verbunden sind, mit einer schlimmen, schrecklichen Überraschung, dass man so derartig erschreckt, dass man in diese Schreckstarre verfällt. Und die Schrecksekunde, das ist letztlich die Schwundstufe davon, dass man also diese Viertel- oder Achtelsekunde eben nichts tun kann. Es gibt bei Menschen übrigens durchaus auch ähnliches Erstarren, wenn man nach 15 Sekunden eines unaushaltbaren Schreckens weder fliehen noch etwas tun konnte, dann verfallen manche wirklich in so eine Art, naja, Paralyse ist nicht genau der richtige Ausdruck, aber eben sie erstarren. Sie sind plötzlich bewegungsunfähig, weil sie es nicht mehr ertragen können. Der Körper reagiert dann eben auch mit dieser auf diese extreme Überforderung. Da sind wir dann auch bei einem wirklichen Trauma, im eigentlichen Verstande. Das ist auch eine Form von Verletzung, die da stattfindet, mit dem man ganz schwer umgehen kann.
Also das sind natürlich,
während man erstarrt, dann auch noch weiter wahrnimmt. Das ist ja auch das Interessante bei den Tieren wie bei den Menschen. Sie sind erstarrt, aber sie merken, was weiter passiert.
Die Wahrnehmung bleibt.
Sind dann, ja, und sie sind dann nochmal erschrocken, dass sie nichts tun können. Das ist ja nochmal schlimmer.
Sie haben jetzt gerade, also da kommen jetzt natürlich, ja, das sind natürlich ganz, ganz, möchte ich sagen, gruselige Erscheinungen. Was Sie jetzt aber gerade beschrieben haben, wenn wir in biblische Bilder schon gehen, oder das sind ja alte Bilder. Ich habe mir gerade überlegt, die Schrecksekunde müsste aber doch eigentlich jüngeren Datums sein, dieser Begriff, weil ich stelle mir mal vor, dass die Menschen in früheren Zeiten jetzt nicht so sehr den Sekundenbegriff parat gehabt haben, weil die Zeitmessung anders stattgefunden hat, oder?
Ja, also das ist ganz klar so. Die Sekunde ist als Zeitmessung relativ spät erst entstanden, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, und ist als Sekundum, als dem 60. Teil einer Minute oder bei der Gradmessung wird das ja auch verwendet, entstanden. Also damals hat man das schon so gekonnt. Die Uhren wurden ja relativ schnell, relativ genau. Das ist auch ganz spannend. Und wir beide sind ja nicht ganz unterschiedlich alt und haben gemerkt, wie bei der Zeitmessung in Sportereignissen ja die Zehntelsekunde immer wichtiger wurde, aber dann irgendwann die Hundertstel. Und wenn man jetzt bei den letzten Olympischen Spielen gesehen hat, wie dann jemand eine Hundertstel mit der Goldmedaille und der eine Hundertstel später mit der Silbermedaille, das ist doch fürchterlich. Mhm, und beim 100-Meter-Sprint, da kann ich das ja noch verstehen. Aber wir kennen das ja auch vom 50-Kilometer-Langlauf. Und dann sind die dann, ich weiß nicht, 10 Hundertstel voneinander, also eine Zehntel voneinander entfernt, nach 50 Kilometern. Mhm. Also da denke ich immer, das ist eine unmenschliche Zeitmessung.
Da wird ein unmenschlicher Unterschied irgendwie in den Raum gestellt, ja.
Genau, ja, das ist dieses Foto-Finish oder Herzschlag-Finale. Ja, ja, ja. Wir kennen ja auch den Ausdruck, das Herz bleibt mir stehen oder das Herz bleibt stehen vor Schreck. Das sind ja auch Dinge, die damit zusammenhängen. Und dass ein Herzschlag als weniger ist als eine Sekunde, das kann ja leicht sein. Also schon, wenn wir auf dem, viele Menschen haben ja einen Ruhepuls von 65, 70, da ist das ja schon weniger als eine Sekunde. Und sobald wir im Bereich des Sportes sind, da sind wir ja bei leicht, bei 120, 140, je nachdem. Und dann wird dieses Herzschlagfinale dann immer noch kürzer. Aber gut, das empfinde ich auch immer wieder als überraschend, wie genau man da misst, obwohl ich finde, unmenschlich ist.
Ja, würde ich so unterschreiben, wirklich. In dem Fall keine schöne Bescherung. Oder ja, nein, wo nein. Jetzt aber, ja, schöne Bescherung, ist das was Überraschendes? Doch schon, oder?
Manchmal kommt schon. Kommt drauf an, ob es Weihnachten ist und sie eine schöne Bescherung haben.
Ach so, ja, natürlich, freilich.
Das ist diese lustige Sache. Der Ton macht die Musik. Das haben wir oft in der Sendung schon gesagt, die ja zum Glück auch viel Musik hat. Und das ist hier so ein Fall. Wir können sagen, oh, eine schöne Bescherung. Und dann bin ich ganz glücklich, wie bei Weihnachten die Geschenkübergabe funktioniert hat. Wenn ich aber sage, weil der Hund auf den Teppich geschissen hat, eine schöne Bescherung, dann ist jedem klar, nee, das ist gar nichts Gutes. Es geht in diesem Fall um einen sehr alten Ausdruck, der mit der Schere durchaus zu tun hat und auch mit dem englischen Ausdruck to share, das heißt ja teilen. Wenn Sie Carsharing betreiben, dann teilen sich einige Leute ein Auto. Und share heißt, wie scheren, etwas abtrennen. Und daraus entwickelte sich die Bezeichnung Bescherung, wenn ein Herr den Dienern etwas gab von, sagen wir, einem schönen Stück Tuch, schöner Stoff, hat da was abgeschnitten, gesagt, da macht ihr ein Kleid daraus, dann empfand man das als Abteilung von etwas Kostbarem von einem hohen Herrn, den Untergebenen gegenüber. Und diese Gabe, die nannte man dann Bescherung.
Und zwar
man
schön.
Hat sie dann, ja, eine schöne Bescherung.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, per se ist das Teilen ja jetzt nur neutral, zunächst mal. Aber ja, dadurch, aber wenn man hat, in diesem Zusammenhang.
Genau, ist es immer positiv gewesen. Man hat auch nur Bescherung gesagt. Es war eine Bescherung und jeder wusste, hier bekommt jemand etwas Gutes und etwas Schönes. Und es wurde auch sehr stark auf den religiösen Bereich konzentriert, auf den Herrn oder Christus, der jemandem etwas beschert. Mhm. Und das wurde dann eben auf das Christkind übertragen, das die Bescherung vornimmt. Das war also wirklich gut. Mhm. Und wenn das jetzt also besonders schön, besonders feierlich war, dann sagte man eine schöne Bescherung.
Jetzt haben Sie
aber im 18. Jahrhundert hat sich das geändert. Und wie so oft spielt die Ironie eine Rolle. In Goethes Stück Götz von Berlichingen, da sagt der Titelheld schon, wir rechneten mit des Kaisers Unterstützung, jetzt haben wir die Bescherung. Also es kam eben
nicht. Der dreht's schon, ja.
Genau. Aha. Und da entwickelt sich also um 1800 spätestens diese Doppelung, dass ich also es positiv verwenden kann oder eben negativ, wenn was Dummes passiert ist, wenn
immer
das Schicksal mir etwas Schlechtes beschert hat.
Immer wieder neu, finde ich sehr spannend, in der Unterhaltung mit Ihnen oder wenn man zuhört draußen, dieses sich bewusst machen, was in der Sprache drinsteckt und auch immer wieder neu bewusst machen, dass der Ton die Musik macht. Das ist wirklich bei vielen Begriffen, es funktioniert nicht immer. Ich würde sagen, weil wir jetzt bei überraschenden Dingen sind, schöne Bescherung, die kann ja, überraschend daherkommen. Aber wenn jetzt ich sagen täte, da haben wir den Salat, das ist einfach nur negativ. Ich finde es schön, dass wir beieinander sind und dass auch die Leitung passt und alles technisch funktioniert. Und sonst hätte ich nämlich sagen müssen, da haben wir den Salat. Den haben wir aber nicht.
Aber wir haben den Essig zum Salat. Also das ist ja etwas, was ich so oft gehört habe, da kann ich gar nicht anders als schon mal selber reingrätschen mit dem Namen. Da liegt das auf der Hand. Also entweder sagte man Essig wie Salat, wenn ich mich vorgestellt habe, oder Essig wie Öl. Das sind so die üblichen Dinge. Und da haben wir den Salat. Das wurde dann auch gerne gesagt. Und der Essig ist auch dabei. Also natürlich kommt es ursprünglich von diesem Salat her, was wir in der Regel nicht beachten, dass es ja mit dem Salz zu tun hat. Das ist eigentlich ein italienisches Wort, das zu uns gekommen ist. Insalata, das ist ja, was man auf den Speisekarten beim Italiener noch findet, Insalata mista und sowas. Und das heißt eigentlich nur gesalzene Speise. Und das hatte man
im Italienischen. Ach, Insalata, also was in hineingesalzenes, genau. Ja, Insalata, genau. Aha.
Und das waren alle möglichen Dinge, die man eben gesalzen hatte und dann eingemacht zum Beispiel oder dann eben in einem schönen Durcheinander jemandem serviert hatte und wurde aber auf den Kopfsalat dann gerne übertragen, dann auch auf andere solche Salatpflanzen, die wir alle kennen. Und jetzt fragen wir uns natürlich, warum das dann negativ sein soll, weil das eben eine Speise war, die man immer durchmischte, damit eben Essig und Öl oder je nachdem, was man als Vinaigrette verwendete oder wenn man eben keine Vinaigrette nahm, sondern vielleicht Mayonnaise, was auch immer. Wir sagten, wir müssen den Salat durchheben oder eben vermischen, damit sich das schön auf die einzelnen Bestandteile verteilt, was man als Soße verwendet. Und dieses Durchheben oder Vermischen, das ist immer dann ein Durcheinander. Und das Durcheinander, wie Wirrwarr ja auch schon sagt, ist etwas Unerwünschtes. Der Kabelsalat, den kennen wir noch. Oder im Rundfunk, ich habe es gerade noch erlebt, als ich in Deutschlandfunk in Köln war, da gab es noch eine, die hat einen Beitrag von mir auf Tonband aufgenommen und das Tonband dann mit flinken Fingern geschnitten und geklebt. Das war eine Freude, ihr zuzusehen. Da gab es also keinen Bandsalat, aber wir, die wir mit Kassetten arbeiteten, wir hatten manchmal Bandsalat, wenn die Kassettenbänder in den Mechanismus des Kassettenrekorders reingezogen wurden. Und da merken wir Kabelsalat, Bandsalat, das ist alles was Negatives, weil es durcheinander verworren ist. Und so ist eben dann auch der Ausdruck, da haben wir den Salat. Also jetzt ist alles durcheinander. Jetzt ist alles ein Wirrwarr.
Da passt jetzt gerade dazu, Herr Dr. Essig, ich habe jetzt etwas zu spät in unsere Mails geschaut, aber an der Stelle auch nochmal die Aufforderung, wenn jemand eine Frage hat und von Herrn Essig über Sprichwörtliches was erfahren will oder hier Aufklärung will, dann bitte schreiben an studio@br-heimat.de. Das hat bereits getan der Herr Werner Gebhardt aus Grafing. Und der fragt, das passt jetzt fast ein bisschen dazu, finde ich, da haben wir den Salat, wenn eben was nicht ganz so doll ist, falls der Ausdruck nicht schon im ersten Teil der Sendung geklärt wurde. Jetzt die Frage, woher kommt der Ausdruck, ach du grüne Neune, Herr Essig?
Das ist eine schöne Frage, lieber Herr Gebhardt. Und es führt zu meinem Lieblingssprichwort, lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß nicht. Also es gibt natürlich alles Mögliche an Hypothesen, was das anbelangt. Das eine und wirklich lustige, da geht es um eine Berliner Kneipe, die einen Eingang am Grünweg 9 einen Eingang haben sollte und wo es oft Schlägereien und wild herging am Wochenende und so. Aber das ist alles sehr weit hergeholt. Was ich für wahrscheinlicher halte, vor kurzem durfte ich mit dem David Sam und Kollegen Schafkopfen. Und ich bin also wirklich ein ganz schlechter Schafkopf, habe 5,20 Euro verloren. Aber beim Schafkopfen gibt es ja eben Grün. Und die Grün 9, das ist, oder Blatt, je nachdem, wie man das da nennt, die blaue. Und die 9 ist eine Lusche. also ist nichts wert. Und vielleicht kommt es dann daher, dass man Grün ja eigentlich als etwas Positives sieht, aber die grüne 9, die ist eben nichts wert. Und das könnte dann dazu geführt haben, aber wenn man ehrlich ist als Sprichwortforscher, muss man sagen, hier stochen wir noch im Nebel, letztlich beißen wir auf Granit, wir verstehen da auch nur Bahnhof, das sind böhmische Dörfer. Irgendwann muss uns jemand vielleicht mal auf die Sprünge helfen.
Könnte ich.
Aber es passt sehr gut.
Ja, eben was Überraschendes dann doch, was Erstaunliches oder so an den Kopf fassen. Dürfte ich jetzt spekulieren, wenn man sagt Neune, also Süddeutsch halte ich das nicht. Also diese Redewendung könnte bei mir zu Hause nicht stattgefunden haben, weil Neune sagt man nicht.
Das stimmt. Also sie ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall nördlich vom Weißwurst-Äquator entstanden. Berlin sagen viele, dafür spricht vieles. Manche sagen vielleicht sogar Westdeutschland wäre auch möglich. Aber es ist eben nicht ganz sicher. Und die Karten für Schafkopfen, die waren ja in ganz Deutschland durchaus beliebt. Das deutsche Blatt, wie man das ja auch nennt im Vergleich zum französischen Blatt, das Herz, Pik, Kreuz, Karo hat. Und es gibt ja auch das spanische Blatt und das italienische. Aber das deutsche Blatt hat man durchaus eben auch in Berlin gespielt und könnte also sein, dass es daher kommt, aber eindeutig nicht bayerisch.
Also da hat jetzt Herr Gebhardt vielleicht doch schon eine Erklärung und hat uns ein bisschen weitergebracht. Herr Essig, wenn mir kommt jetzt gerade in den Sinn, weil Berlin angesprochen wurde, ich habe den Eindruck, dass etliche sprichwörtliche Redensarten geprägt sind von der Sprache, die im Kaiserreich noch entstanden sind oder dann nach dem Ersten Weltkrieg in diesem brummenden, lebendigen, quirligen Berlin, das so ein Moloch, so ein großer Ballungsraum geworden ist, dass sich da so viel entwickelt hat und dann auch prägend eben geworden ist für den gesamten deutschen Sprachraum. Kann das sein? Ist das zu hoch gegriffen?
Ja, also sagen wir so, ich werde ja manchmal auch gefragt, ist es so, dass die meisten Sprichwörter aus dem Mittelalter kommen? Oder ist das so, dass die meisten Sprichwörter aus dem militärischen Bereich kommen in Deutschland? Oder ist nicht letztlich das Bäuerliche, weil das so prägend war über Jahrhunderte, der Hauptursprungsthematik für sprichwörtliche Redensarten? Es ist schon richtig, dass vieles, was in dieser Zeit der Roaring Twenties, der goldenen Zwanziger, wie man ja sprichwörtlich auch schon sagt, entstanden ist und modern wurde, beispielsweise vieles, was auch jiddisch ist, das ist damals in Kabarett, in Couplets und Ähnlichem sehr häufig verwendet worden, auch in der Literatur. Solche hervorragenden Autoren wie Tucholsky, die haben das natürlich auch in Schwange gebracht. Und da ist durchaus was dran. Ich habe gerade für das Museum für Kommunikation, das in einem Gebäude, das 25 erbaut wurde, ein Programm gemacht zu dem Thema, was ist alles 1925 an sprichwörtlichen Redensarten entstanden. Das war schon auch spannend. Aber natürlich haben wir ganz, ganz viel, was aus der Zeit des 16. Jahrhunderts stammt. Nicht nur wegen Luther, sondern das war auch eine Zeit der Sprichwörtersammlung, der Redensarten, die unglaublich wichtig waren. Erasmus von Rotterdam oder Johann Fischart und viele andere, Agricola, die haben damals ganz viel gesammelt. Auch das 18., 19. Jahrhundert war sehr sprichwortselig und die ganzen geflügelten Worte, die jetzt Schiller oder Goethe betreffen, aber auch viele andere, die wir nicht mehr so gut kennen, die sind dann eben aus dem 19. Also es ist immer so, wenn man die richtige Brille aufhat, dann sieht man plötzlich überall solche sprichwörtlichen Redensarten aus dem Berliner Raum. Was schon stimmt, es gibt eben wenige, die überhaupt dialektgebunden trotzdem in ganz Deutschland verständlich sind. Und Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Das kennt man durchaus, würde man jetzt sicher in Füssen oder in Fronten nicht sagen.
Eher
aber
gar
verstehen.
Nicht, würde ich sagen.
Aber man wird es verstehen.
Natürlich, natürlich.
Und das ist so ähnlich wie, was dem einen Sinn Uhl ist, dem anderen Sinn Nachtigall. Da wird man vielleicht sagen, ach, seltsam, aber zumindest, sagen wir mal, bis zur Mittelgebirgsschwelle, da würde man es ungefähr verstehen und vielleicht auch darunter, dass hier das Niederdeutsche verwendet wird. Aber es gibt ganz, ganz wenig, Heiligsblechle vielleicht auch, weil das über Fernsehsendungen sich auch so ein bisschen verbreitet hat. Aber der Dialekt ist da eben sehr, sehr wenig vorhanden. Das Berlinische, das galt eben häufig als originell, als besonders lustig. Das war Knorke, wie man dann auch gerne gesagt hat. Also solche Ausdrücke, man dachte dann schon, wenn ich ein bisschen Icke und Ditte sage, dann ist das schon Berlinisch.
Und hat was Sprichwörtliches oder sowas Redensartliches.
Ja, genau.
Sie haben es ja selber.
Was denn, Berlin ist doch kein Dorf und solche Sachen. Das passt ja zu unserem Überraschungsthema auch dazu, dass man, also wenn jemand da etwas sagt, was einem sehr seltsam, unpassend, überraschend, komisch vorkommt, dann hat man eben auch gesagt, wat denn, Berlin ist doch kein Dorf.
Ja.
Und das ist außerhalb Berlins verwendet worden, obwohl die Berliner das längst nicht mehr sagten. Für die war das eher JWD, was dann eben auch wieder berlinisch ist, ganz weit draußen.
Sie haben es jetzt aber gerade selber gesagt, der Dialekt spielt nicht so viel Rolle, aber bei Heiligsblechle zum Beispiel, aber jetzt dieses vorne dransetzen von heilig für irgendeinen nachfolgenden Begriff, was weiß ich, heiliger Strohsack oder heiliges Kanonenrohr, heiliger Bimbam, gibt wahrscheinlich noch viele andere Geschichten. Also das, jetzt schaue ich aber gerade auf die Uhr, ich denke, das behandeln wir dann vielleicht nach den 11 Uhr Nachrichten. Denn ja, heilige Dreifaltigkeit, die Zeit rast. Hier kommt nur die Hirschberg-Zittermusik. Der Titel passt lustigerweise ganz gut dazu, stramm voraus. Rolf Bernhard Essig bei uns zu Gast, zugeschaltet aus Bamberg. Es geht um Sprüche, Redewendungen, Sprichwörter, die mit dem Unerwarteten oder dem Erstaunen zu tun haben. Herr Essig, soweit erstmal vielen Dank und nochmal der Hinweis, gerne zu uns schreiben. Die Adresse, die Mailadresse, sind wir gleich im Studio und sie heißt studio@br-heimat.de. Herr Essig, bis gleich nach den Nachrichten. Herr Essig, zwei Mails haben uns im Studio erreicht. Ich darf sie Ihnen mal kurz vortragen und unseren Hörerinnen und Hörern. Tobias Wobbe schreibt, hallo, die grüne Neune war schon mal Thema. Und zwar in der Sendung bei BR Heimat zur Fastenzeit mit Frau Steinbacher. Da wurde gesagt, es kam vom Gründonnerstag und da wurde traditionell eine Suppe mit 9 Kräutern gegessen. Liebe Grüße. Und dann darf ich gleich anfügen, den Herrn Franz Lutz aus Deutenhausen. Frage an Herrn Essig, mir fällt da gerade ein Spruch ein, den ich schon länger nicht mehr gehört habe. O heiliger Strohsack, wo kommt dieser wohl her? Wir haben es ja gerade schon angedeutet. Herr Essig, was antworten Sie?
Die grüne Neune. Also das mit dem grünen Donnerstag und den 9 Kräutern ist ja korrekt und schön und gut, aber ich würde doch gerne wissen, ob es irgendwo einen Zusammenhang gibt, und ich habe den nirgendwo gefunden, dass irgendjemand diese Suppe als die grüne Neune bezeichnet hätte. Das war einfach nicht üblich. Schon wie Sie ja vorhin sagten, ist dieser typische Ausdruck, und der ist immer genau so, Neune, etwas, was man jetzt im Bayerischen beispielsweise überhaupt nicht verwendet hätte. Und ob man diese Gründonnerstagssuppe in Berlin auch so isst, das wage ich zu bezweifeln. Das ist also noch dazu ein Problem, dass wir ja damit überhaupt nichts Negatives oder besonders Positives verbinden. Das ist einfach eine Tradition. Warum sollte das zu einem Schreckausdruck führen? Ach du grüne Neune, jetzt ist mir das und das passiert.
Ich habe eine Gründonnerstagssuppe gegessen.
Genau, das ist also wirklich überhaupt kein Zusammenhang. Es gehört zu diesem Bereich, der ja auch gut und spannend ist, dass man selber überlegt, ach, da gibt es doch Worte, Dinge, die einen Zusammenhang herstellen könnten, und dann wird von Laien oder auch von Halblaien etwas versucht in dem Bereich der Klärung. Aber was die dann in der Regel eben nicht tun, zu gucken, gibt es denn irgendwo einen Nachweis dafür? Denn so ist es bloß eine Assoziation, die leicht widerlegt werden kann. Was man wirklich sagen kann, den Begriff grüne Neune, den gab es jetzt definitiv ganz eindeutig in Berlin für ein Theater. Das war das Theater von einem Herrn Wallner. Und das Wallners Theater, das hat eben dieser Franz Wallner betrieben. Und das wurde als grüne 9 bezeichnet. Es hatte als Hausnummer die 9 und wurde in grün gestrichen. Und es gab sowohl in einem Prolog bei der Übernahme einen Ausdruck, der dazu ganz klaren Beweis liefert. Da heißt es, und zogest ein zu groß, du jetzt so winzig kleine, zur Blumenstraße hin, zur hoffnungsgrünen 9. Also da wird es ganz direkt zitiert. Und als das Theater zumachen musste, da gab es das wieder, des Hauses letzte Stunde, sie läuft nun endlich ab, es steigt die grüne 9 für immer in das Grab. Also da hat man eindeutig diese Selbstbezeichnung, die auch um diese Zeit, also um 1850er Jahre, die auch in Berlin einigermaßen bekannt war. Das war jetzt kein wahnsinnig tolles Theater, aber es war recht volkstümlich. Mhm. So kannte man also die grüne 9 schon, aber das ist jetzt auch die Frage, wieso sollte das dann dazu führen, dass man das als Ausruf verwendet, ach du grüne 9. Mhm. Und da wäre also die Karte, die nichts wert ist, für mich immerhin ein Hinweis. Aber was ich am Anfang sagte, in der letzten Stunde bei der Frage nach der Klärung, wir wissen es nicht. Es gibt noch nicht den richtig schönen Beweis. Also hätte man jetzt von diesem Herrn Wallner einen Prolog, Epilog oder in irgendeinem Theaterstück oder in einem Zeitungsbericht den Hinweis, das war eine ganz schreckliche Aufführung, ach du grüne 9, möchte ich doch sagen, dann hätte man irgendeinen Hinweis, dass es wirklich so ist. Aber so müssen wir es leider offen lassen. Mhm. Das ist so und das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde, man sollte insgesamt klären, das habe ich auch bei dem Bundesverband der Gästeführer Deutschlands gemacht, dass man immer mal wieder sagen muss, wir wissen es nicht. Deswegen eben mein Lieblingssprichwort, lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß nicht. Ich versuche auch den Leuten zu sagen, ihr könnt ja selber Sprichwörter erfinden und Redensarten, aber bitte sagt mir Bescheid, dass ihr das getan habt. Dann kann ich das nämlich auch als sichere Erklärung verwenden. Aber so bleibt die Frage offen und das ist, wie gesagt, nicht so schlimm. Wenn jemand wirklich mal einen Nachweis findet, dann bitte immer gerne her, je früher, desto besser. Und dann können wir, heiliger Strohsack, endlich auch zu der zweiten Mail kommen und sagen, also diesen Ausdruck kenne ich schon nur noch scherzhaft. Der ist aber ähnlich wie heiliger Bimbam, den wir sehr liebten als Kinder. Ich weiß nicht warum, das klang schon so schön, weil ja auch dieses Glockengeläut damit drinsteckt, dass wir ihn gerne verwendeten. Und es geht da letztlich um die ganz typische und über Jahrhunderte volkstümliche Art, in Not, in Unfall, Gefahr, in plötzlichen Drangsalen einen Heiligen oder die heilige Dreifaltigkeit oder Ähnliches anzurufen. Heiliger Christophorus, steh mir bei oder so etwas. Und jetzt ist ja klar, das hatte auch, wenn man das im Alltag verwendete, wo es gar nicht um einen Nothelfer ging, auch durchaus etwas, ja, Blasphemisches. Und deswegen hat man Ausweichformeln genommen und hat dann eben den heiligen Strohsack verwendet. Es gab ja sowieso Strohsäcke auch als so eine Art Popanze, der Winter, der verbrannt wurde, als Strohsack und Ähnliches. Dann hat man eben den heiligen Strohsack angerufen oder beim Bimbam. Das Glockengeläut verweist ja wiederum auf die Kirche und damit auch auf etwas Heiliges. Mhm. Und das Kanonenrohr, das ist etwas Großes, Schreckliches, was zu diesem Schrecken dann eben auch wiederum sehr, sehr gut passt. Aber da merken wir ganz deutlich diesen Übergang in das Lustige, in das Scherzhafte, in die Veralberung letztlich auch. Da ist es nur noch interessant, dass man eine lustige Variante sich ausdenkt, da kann man dann fast alles sagen. Und so war es durchaus auch. Also man findet da eine ganze Reihe von ähnlichen Ausdrücken. Je absurder, umso besser. Und heiliger Bimbam, heiliger Strohsack, die heiliges Kanonenrohr, die haben sich besonders gut gehalten.
Mhm, mh. Also das ist ja dann immer wieder das Phänomen bei den sprichwörtlichen Redensarten. Was hält sich und was nicht? Wann? Also ich kann ja jetzt auch dahergehen und sagen, was weiß ich, mir regt es schon wieder auf, am PC zu sitzen oder am Laptop, und ich sage dann, heilige Druckerpatrone oder ich weiß nicht was, aber ein geflügeltes Wort, wieso sollte das so werden? Und beim Kanonenrohr hat es gegriffen?
Ja, also geflügeltes Wort sowieso nicht, das ist ja ein Zitat. Dann müssten Sie schon einen Roman schreiben, in dem das vorkommt. Und dann hätte jemand das so toll gefunden, dass es übernimmt. Und dann wird es zum geflügelten Wort. Aber es würde nicht sprichwörtlich. Aber ist schon was dran. Ja, also ich überlege gerade, aber es gab sowas wie heiliger Jobs.
Von Steve Jobs.
Und weil berühmte Leute ja zuweilen, gerade im Bereich der Computertechnik und Computerentwicklung, die hat man, wenn man Computerprobleme hatte, durchaus so spaßhaft angerufen. Und das hat sich letztlich nicht gehalten. Aber ich merke es bei mir selber, dass ich vor, ich weiß nicht, 8 oder 10 Wochen plötzlich anfing zu sagen, ach du liebes Maiglöckchen. Das habe ich als Kind von meinen Eltern gehört und Jahrzehnte nicht verwendet. Fragen Sie mich, warum das plötzlich wieder da ist. Ich kann es nicht sagen. Und als ich mir dessen gewahr wurde, dass ich plötzlich wieder ach du liebes Maiglöckchen sage, da fiel mir dann auch noch dazu ach du liebes Lieschen ein. Aha. Und auch das kenne ich von meinen Eltern her. Und da merkt man dann diese Veraltung, die stattfindet, die ist persönlich da, dass man etwas gar nicht mehr verwendet, weil es einem so altmodisch vorkommt oder weil es einem entfällt. Und plötzlich ist es wieder da. Und das merke ich auch bei sprichwörtlichen Redensarten an einer ganz besonders, die passt durchaus auch gut hier ins Thema. Alter Schwede. Das ist ja auch so ein sehr, sehr alter Ausdruck, der vor allem im 19. Jahrhundert in Schwange war. Im 20. in Filmen wird das immer wieder auch verwendet. Es gibt einen Käse, der alter Schwede heißt und so weiter. Also das war recht gebräuchlich und ist dann so Ende des 20. Jahrhunderts praktisch ausgestorben. Kaum jemand hat das verwendet.
Alter Schwede, aber das immer, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. Mir kommt vor, kann natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung, dass die inwieweit und wie oft man solche, wie auch immer, geflügelte Worte, sprichwörtliche Redensarten und so, man das verwendet, das ist dann teilweise auch eine ganz, ganz persönliche Sache, die aus welcher Prägung auch immer herrührt. Also von sowas, wie Sie es gerade sagen, aus dem Elternhaus, wo auf einmal wieder was aufploppt aus der Kindheit oder vom ganzen Umfeld, vielleicht aus der Jugend oder im gegenwärtigen Umfeld, wo sich sowas dann im Kopf festsetzt. Also alter Schwede, finde ich jetzt, kenne ich jetzt als schon von lautlich, gefällt mir das sehr gut. Und alter Schwede, muss ich öfter verwenden, gefällt mir.
Ja, es ist ja auch gut. Und also ich überlege gerade, Eldorado kommt es beispielsweise doppelt vor, da gibt es einen Büchsenmacher und das ist der alte Schwede.
Naja, aber es sind ja jetzt nicht alle John Wayne-Fans und Robert Mitchum
oder wer. Nein, aber das ist im Deutschen natürlich nochmal besonders beliebt gewesen. Ich kann aus meiner Erfahrung und auch aus den Quellen heraus sagen, gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde das immer weniger verwendet. Aber danach, jetzt die letzten 15 Jahre spätestens, als die jungen Leute, wirklich junge Leute, anfingen, einander Alter zu sagen, als Interjektion, Hineinrufen, da haben sie Alter und dann habe ich das und das erlebt. Und auch das ist ja so ein Ausruf eigentlich, der ursprünglich mal Überraschung zeigen sollte. Und weil sie das eben immer wieder verwendeten und offensichtlich von älteren Verwandten das mit dem alten Schweden mal gehört hatten, wurde das plötzlich unter jungen Leuten wieder modern.
Ja, und lustigerweise sogar über die Geschlechter hinweg. Also das sagen die Mädels ja auch.
Na ganz klar. Und jetzt kann also der alte Schwede sich freuen. Er ist nicht in der Versenkung verschwunden, sondern hoppla, er ist durch diese Gebrauchsform der Anrede Alter beziehungsweise des Zwischenrufs Alter, ist er wieder zu Ehren und Würden gekommen, ist aber in Wirklichkeit ja gar kein Alter, sondern nur ein Veteran. Also es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass es hier um die Veteranen der schwedischen Armee im Dreißigjährigen Krieg geht, die ja ganz entscheidend dafür waren, dass die protestantische Seite nicht verlor. Ehe die Schweden eingriffen, da waren die Protestanten ja auf der Verliererstraße. Und mit den Schweden hat sich das geändert. Und nach dem Krieg, da hat Preußen diese sehr erfahrenen Soldaten als Veteranen des Krieges bei sich eingesetzt. Aber ein Veteran damals, der war vielleicht 30, vielleicht 35, der war natürlich nicht alt, aber er war ein Veteran. Und deswegen ein altgedienter Schwede. Und so hat man also alter Schwede auch als Lobspruch verwenden können für jemanden, der verehrungswürdig ist. Und im Laufe der Zeit, auch mit diesem Alter, was es jetzt wieder passiert, hat das Alter Schwede sich als Interjektion für Lob oder Überraschung oder Empörung oder eben einfach so ein Zwischenruf dann entwickelt und wurde immer beliebter, vor allem eben erst im 19. Jahrhundert und im 20. Und jetzt kommt es eben zum Glück wieder. Und ich finde das auch sehr, sehr schön. Also da kann man mit dem Ton ganz viel spielen, was man ausdrücken möchte.
Alter Schwede. Ja, Herr Essig, da, so ist es mit Ihren Sendungen. Da passiert dann, es hat immer, auch wenn das Thema nicht so genannt wird, immer mit Unerwartetem oder mit Erstaunen zu tun. Herr Essig, eine Mail hat uns erreicht. Überschrift oder Betreff, Erstaunen, ein paar Gedanken. Es sind ein paar Aspekte dabei, aber ich darf es bitte vorlesen. Achim Reiter aus Stuttgart hat da geschrieben und er hat gleich ein paar, ich nenne es jetzt Anliegen oder Anregungen. Er schreibt, und segne, was du uns bescheret hast. Also ist, so denke ich, immer noch ein gängiges. Ah, da fehlt was. Moment. Vor dem Essen beten. Dann nächster Aspekt. Heu als im Allgäu verwendeter Ausdruck der Verwunderung und des Erstaunens. Also sage ich jetzt als Allgäuer wahrscheinlich nicht nur bei uns, aber interessant geht's weiter. In der Schweiz eher als Gruß verwendet. Und da darf ich auch dazu fügen, nicht nur da. Ich kenne es auch aus dem Werdenfels oder aus Südtirol, dieses Heu. Und dann weiter, im Schwäbischen das Heidenei als Ausdruck leichten Fluchens, dessen Herkunft ich auch im Schwäbischen Handwörterbuch nicht eruieren kann. Ableitung davon scheint auch die immer weniger gebräuchliche Redewendung Heida Sturgert, dass sich immer mit Sapramento Stoccarda zur Erheiterung in den Raum werfe. Und dann noch Heimatsaat. Wird heute auf dem Land noch verwendet, ist, denke ich, eine Umbiegung bzw. Abmilderung des Fluchs. Heilandsack wird im explodierenden, ärgerlichen Gemütszustand verwendet. Schöne Grüße, schreibt uns Achim Reiter aus Stuttgart. Ja, das war sein ganzes Paket, Herr Essig. Was meinen Sie dazu?
Passt großartig und gerade was er schreibt über seine heitere Antwort, das macht wieder deutlich, wie lebendig das alles ist und wie hier man wieder von einem geradezu menschlichen Seelenlaut oder Urlaut herkommt und wie der sich immer weiter entwickelt. Und mir fällt ein ganz alter Witz ein, den wir als Kinder lernten. Treffen sich zwei Fische, sagt der eine, hi, und der andere, wo?
Stimmt,
hi, auch so. Hi als Begrüßung der Hippies, das ist ja etwas, was ganz direkt jetzt wiederum mit uns zusammenhängt. Denn hi als Ausruf von Freude, Vergnügen oder dann eben auch Überraschung, das gibt es schon im Mittelhochdeutschen. Auch da ist das schon vollständig normal drin. Und wir kennen ja auch, wenn wir uns richtig gefreut haben, vielleicht jetzt verwendet man das heute nicht mehr, aber jedenfalls schriftlich in Märchen oder so etwas, da kommt es dann vor, dass man das noch verstärkt, das Hai zu heißer Heißer Hopsa kennen wir ja auch, oder Heißassa für die Jagdhunde, um die zur Jagd anzutreiben. Juchai, Juchaisa und so weiter. Also das sind so Rufe, die ursprünglich wirklich nur Anrufe sind und die dann zur Freude und Ähnlichem führen. Und von dem Hai, was ist jetzt passiert? Da sind wir dann relativ bald, und wir hatten ja den heiligen Strohsack und Ähnliches bei der heiligen Anrufung, sind wir dann ganz schnell beim Heiland. Und da gibt es ja die seltsamsten Dinge. Also ich als Nordlicht, auch wenn ich jetzt schon 60 Jahre fast in den Oberfranken daheim bin, wunderte mich schon sehr über den Heilandsalat. So verstand ich das jedenfalls und dachte mir, was ist denn bitte ein Heilandsalat? Also, dass das Heilandsack heißen könnte, das war mir natürlich gar nicht sicher. Und außerdem weiß ich, es gibt das als Ausweichformel auch. Und dass man erstmal ach Heiland gesagt hat und dann ach Heimatland. Das gibt's ja auch.
Das sage also ich witzigerweise immer wieder mal, Heimatland.
Genau, und das ist eigentlich eine Ausweichformel für den Heiland. Und der Heiland, der ist ja ähnlich, der ist ja als Gott einer, dessen Namen man nicht unnütz brauchen soll. Das ist ja schon im ersten der 10 Gebote ganz klar gestellt, dass man das nicht tun soll. Und deswegen wird alles Mögliche mit Hai von diesem ursprünglichen, unbedingt mindestens 1000 Jahre alten Ruf Hai, dann als Ausweichformel vom Heiland dieses alles, was mit Hai zu tun hat, dann entwickelt worden. Und das, was uns der Hörer aus Stuttgart da schreibt, das ist eben wieder so eine weitere Variante und zeigt, wie unglaublich lebendig diese Sprache ist und wie gut das funktioniert, dass es wirklich körperlich etwas ausdrückt, dieses Hai. Das ist, wenn wir es aussprechen, ja schon etwas, wo sich Luft plötzlich entlädt, entweicht. Und das ist ja genau, was beim Schrecken auch passiert. Erstmal ist man vielleicht bedrückt vor Schmerz oder vor Schreck oder vor Überraschung. Und das muss sich dann äußern, im wahrsten Sinne des Wortes. Etwas kommt heraus und wird dann, man macht sich Luft, dem Herzen Luft machen, sagt man ja auch manchmal. Und da ist Hai etwas sehr, sehr Gutes dafür, und ob es dann eben der Heilandsalat oder der Heilandsack ist oder Heimatland, das ist dann fast egal, aber es ist dann eben ein lustiges Spiel mit diesen Überraschungsausrufen, Wörtern, und das ist, finde ich, faszinierend, wie lebendig das geblieben ist.
Da die Gedanken können schwirren, wenn man sich ein bisschen anstrengt, was so Erstaunensausdrücke sind. Ich habe kürzlich gelesen, würde ich selber so nicht sagen, aber ich finde es auch rein vom Klang her schon sehr schön, Eiderdaus. Kann ich mir jetzt gar keinen Reim drauf machen, wo das herkommen soll. Hätte ich jetzt eben gesagt, wenn Sie mir erklären, woher Heimatland kommt, dann könnte ich sagen, Eiderdaus. Das finde ich jetzt aber sehr interessant. Weiß ich nicht, ist das richtig gebraucht?
Es ist sehr altmodisch. Also
gell,
in
schon.
Märchen, da kommt das schon noch vor. Also das Ei hatten wir ja ganz am Anfang der Sendung, in der ersten Stunde, mit Ach du dickes Ei oder Ei, 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 was ist denn da passiert? Auch das ist erstmal das eine, also Ei wirklich nur als Überraschungsausruf, und Daus. Das ist jetzt wirklich nicht ganz einfach zu klären, aber
wenn ich das einwerfen darf, ich habe es, glaube ich, also erstens, dass ich selber nie gesagt habe, ich habe es nur gelesen und auch von niemandem, glaube ich, jemals gehört. Also ich kenne das geschrieben und das irgendwie als Verwunderungsausdruck oder Erstaunensausdruck, Überraschendensausdruck, aber es hat, glaube ich, habe noch nie jemanden Eiderdaus sagen hören.
Ja. Das ist etwas, was Menschen wie ich dann mit Fleiß zuweilen tun. Also ich versuche ja so eine Art Gesellschaft zur Rettung bedrohter Wörter zu sein, wenn ich auch nur einer bin. Aber manchmal kann ich Menschen anstecken, indem ich sage, es gibt gerade in Märchen so unglaublich schöne Ausdrücke, wie ich jedenfalls finde, dass man die doch wiederbeleben sollte. Und dann verwende ich sowas wie famos. Das war ja ein famoser Einfall. Natürlich sagt das niemand mehr heute. Im 19. war das vollständig üblich oder formidabel. Auch das sagt natürlich niemand mehr. Oder eidet aus. Ich mache das manchmal, das hat ja auch die Kraft der produktiven Verwirrung, dass die Leute merken, ah ja, irgendwie habe ich das schon mal wahrgenommen. Und dann geht's den meisten wie Ihnen, dass sie vielleicht noch drauf kommen, das habe ich möglicherweise gelesen, das gibt es. Also das passive Verständnis ist, glaube ich, schon noch da, zumindest auch wegen des Ei davor wird ja deutlich, dass es um Überraschung geht. Und Daus, das läuft dann einfach so weiter, man weiß ungefähr, was gemeint ist und kümmert sich nicht weiter darum. Also ich finde es sehr schön, oder mit des Seilers Tochter Hochzeit machen. Ich war jetzt gerade in Bad Windsheim, wo übrigens auch Hörer von BR Heimat plötzlich auftauchten und ein Foto mit mir machen wollten, was mich dann doch sehr geschmeichelt sein ließ und was eine sehr, sehr schöne Überraschung war. Und da gab es auch Seiler und da habe ich dann auch das erwähnt, mit des Seilers Tochter Hochzeit machen, das heißt jemanden aufhängen, denn des Seilers Tochter ist das Seil und wenn man mit der Hochzeit macht, dann ist man eng mit ihr verbunden und wenn man mit so einem Seil eng verbunden ist als Gehängter, dann ist man halt ein Galgenvogel, ein Galgenstrick und so weiter. Also da passt dann Eider Daus auch gut hinein. Ich bin sicher, dass das bei den Brüder Grimm Märchen oder bei Hauf oder Bechstein vorkommt. Und Daus, das kann eine Hüllformel für den Teufel sein. Mhm. Da gibt es einige Hinweise. Es kann Eider Tausend sein, wobei das dann auch eigentlich wieder eine Verkürzung war. Eider Tausend Heiligen beispielsweise, das gibt es im 15., 16. Jahrhundert und so. Da wird also nicht nur ein Heiliger, sondern gleich 1000 angerufen. Und das kann auch da hineinspielen. Oder sogar, wir kennen vom Tennis ja den Einstand, Deuce wird dann immer gesagt. Mhm. Und das kann für 2 stehen und im Würfel- oder Kartenspiel eine Überraschung, weil es eine geringe Zahl ist oder eine hohe Zahl. Also das Ass kann da auch hineinspielen und das wäre ja in manchen Spielen ganz wenig und in anderen wieder ganz viel. So kann es für eine gute oder für eine böse Überraschung stehen, wenn ich sage Eider Daus. Und das macht aber auch schon klar, wenn die Hörer jetzt genau zugehört haben, ich habe jetzt 3 verschiedene Varianten der Erklärung
ja.
Und das macht eindeutig, dass es nicht eindeutig ist zu klären, dass aber mit gewisser Wahrscheinlichkeit alle 3 dieser Erklärungen auch zusammen geholfen haben, dass der Ausdruck über hunderte Jahre üblich war, bis er im 19. dann nur noch literarisch wurde und im 20. ausgestorben war.
Ja, der Eider Daus, dann vielleicht gewöhne ich mir es ein bisschen an. Mal schauen. Also etwas weniger poetisch ist ja dann sowas wie, das ist ja der Hammer. Aber warum sage ich Hammer?
Naja,
warum? Ich könnte auch sagen, ja schon. Ach so, von wegen Hammer als Instrument, um einen Schlag auszuführen.
Es gibt einen ganz lustigen Zaubertrick. Da lässt man Leute ein Instrument, eine Farbe und ein Werkzeug aufschreiben und dann sagt man Geige, Hammer, Rot. Und die meisten haben genau das drauf. Der Hammer ist das Schlaginstrument. Übrigens mit gewisser Wahrscheinlichkeit vielleicht doch das erste Instrument, das erste Werkzeug, das der Mensch verwendete. Ob er jetzt mit der Hand geschlagen hat und Nüsse aufgeschlagen hat oder, was ja viel einfacher war, mit einem Stein, geschlagen hat. Genau, also da ist also der Hammer etwas ganz Archaisches. Und der Hammer steht insofern auch für den Schlag. Mich trifft der Schlag, hat man gesagt, weil man ja auch einen Herzschlag bekommen kann. Man hat ganz häufig, eher literarisch, ich weiß nicht, wie es im Alltag ist, ich bin jetzt kein Kardiologe, aber in literarischen Werken passiert das ja regelmäßig, dass jemand so erschrickt, dass er vom Schlag getroffen stirbt. Und ob das jetzt der Herzschlag oder der Hirnschlag ist, auf jeden Fall ein Schicksalsschlag, der ja auch damit zusammenhängt. Mhm. Und für diesen Schlag steht dann der Hammer. Und der Schlag ist jetzt mit dem Hammer natürlich durch das Indirekte auch vielfältiger zu verwenden. Dann kann ich es eben auch positiv oder nur als Erstaunensausdruck des Neutralen verwenden. Das ist ja der Hammer, was denn da passiert. Mhm. Und das ist bei mich trifft der Schlag nicht der Fall. Mich trifft der Schlag ist immer negativ. Mich trifft der Schlag, was macht ihr denn da? Das ist ja eine negative Bedeutung. Beim Hammer, da ist das dann eben ja ein bisschen lustiger, ein bisschen indirekt und vielleicht auch ironisch. Und da kann ich dann ganz, ganz viel spielerischer, also kann ich spielerisch damit umgehen.
Stimmt, aber also da sind wir, also da sind wir wieder bei dem, was man mit dem Ton dann hier alles machen kann, wie man es, oder?
Ganz richtig, ja. Genau. Ja. Ich finde auch sehr spannend, dass das Gesetz sich auch mit dem Thema Überraschung beschäftigt. Ich hatte in der Vorbereitung der Sendung auch vom Überraschungsverbot gelesen und dachte, das ist ja ein schönes Wort. Und da sind wir auch beim Überraschungsmoment. Und das ist eine gesetzliche Regelung, die beispielsweise in Verträgen bestimmte Passus, also bestimmte Passagen, die nicht zu erwarten sind, aber im Kleingedruckten stehen, für nicht rechtmäßig erklärt, weil hier also jemand überrascht wird mit etwas, was überhaupt normalerweise nicht vorkommen könnte. Das ist eine Überrumpelung, die da stattfindet. Und das verbietet das Gesetz, dass man in dieser Art und Weise, auch in vielen anderen Bereichen, jemanden überrumpelt und überrascht. Und das Überraschungsmoment ist übrigens auch ganz schön. Das ist ja nicht der Augenblick, der gemeint ist, sondern Moment im Sinne von Impuls, so wie es heute häufig auch verwendet wird. Und dieser Überraschungsmoment, der kann dann eben auch zur Überrumpelung führen. Ich stieß dann auch darauf, dass ich gar nicht weiß, was ist eigentlich eine Überrumpelung, und schaute dann nach, aha, rumpeln ist ein Geräuschwort und die Überrumpelung ist ein Überraschungsangriff mit lärmendem Getöse. Also wieder so eine Sache, wo man denkt, das gibt's doch gar nicht. Du hast so oft Überrumpelung gesagt oder ich bin jetzt total überrumpelt. Aber dass das jetzt also damit zu tun hat, dass jemand lärmend überfallen wird oder überraschend angegriffen, daran hätte ich jetzt nicht gedacht.
Herr Essig, ja, das ist ja der Hammer, dass man, wenn ich auf die Uhr schaue, schon wieder 11.45 Uhr haben. Das ist ein Ding. Wobei ist das was, das ist ja ein Ding, doch, ist schon was sprichwörtliches oder eine Redensart. Das ist ja ein Ding. Aber das ist ja sehr banal eigentlich. Wie kann sich sowas als Redensart einbürgern? Das ist ja ein Ding.
Das gehört zu den vielen Ausdrücken der Überraschung, die mit dem Unsagbaren oder mit dem Unfassbaren zu tun haben. Indem ich etwas mit Ding bezeichne, dann ist das ja etwas, was sehr, sehr allgemein ist. Es wird überhaupt nicht klar, was das denn jetzt sein könnte, das Unnennbare vielleicht auch, das Unbenannte, das Unfassbare. Wir kennen auch das Ding der Unmöglichkeit. Das ist damit durchaus
verbunden.
Das ist verbunden.
Ein Ding der Unmöglichkeit, stimmt.
Und wir sagen ja auch unmöglich. Das ist übrigens auch der letzte Ausdruck im Hauptmann von Köpenick, als Zuckmayer das Stück nochmal veränderte. Da wird der Schuster-Vogt nochmal, nachdem er da begnadigt wird, in die Hauptmannsuniform gesteckt. Und ich glaube, es ist ein Polizeikommissar oder so, der macht sich einen Scherz daraus und sieht ihn dann so schlotterig dastehen in dieser Uniform und sagt, unmöglich. Und damit wird eigentlich das revolutionär antimilitaristische darin auch aufgehoben. Gar nicht so schön. Aber das ist wirklich genau passend auch zu unserem Thema wieder, wenn etwas passiert, dann sagen wir ja nicht selten, unmöglich. Also, ich will das nicht, das darf doch nicht wahr sein, sagen wir ja auch häufig. Wir wollen nicht, dass es möglich ist oder das kann überhaupt nicht im Rahmen des Möglichen sein. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und das ist ja ein Ding, sagt auch, ich kann es gar nicht fassen, was da passiert ist. Ding ist ein sehr altes Wort. Wir kennen den Ausdruck Ting. Das ist die Rechtsversammlung, wie sie auch im Althochdeutschen durchaus noch bezeichnet werden
konnte. Also richtiges, tatsächlich germanisches Wort oder germanischen Ursprungs.
Ja. So, ja. Genau, auch im Gotischen kommt es noch so vor. Der wurde ja von den Nazis dann auch missbraucht. Aber Ting war also eine Rechtsversammlung und wurde ähnlich wie Sache ist auch ein Rechtsausdruck, das machen wir uns überhaupt nicht klar, im Laufe der Zeit von dem, worum es in einer Rechtsverhandlung ging oder jetzt die Rechtsverhandlung selbst, zu etwas, was allgemein für irgendetwas stehen konnte, ob Ding oder Sache. Mach keine Sachen, kennen wir ja auch. Es ist also beides hier für das ganz unspezifische, allgemeine für etwas, was ich nicht fassen kann, was nicht sein darf, nicht sein kann, verwendet worden. Also aus dem sehr konkreten Zusammenhang des Rechtsgebrauchs in diesem germanischen Recht, das ja kein germanisches, sondern eher ein deutsches Recht war, zu diesem vollkommen allgemeinen und bis hin ins umgangssprachlich Witzige, wo es dann heißt, noch so ein Ding, Augenring, noch so ein Spruch, Kieferbruch und ähnliche solche witzigen Varianten.
Das ist ja ein Ding. Und dann auch so das dicke Ende, es mit ein bisschen Wortspielerei oder wortähnlicher Klang von Ding zu dick.
Ja, wobei das eben auch durchaus in überraschenden Situationen verwendet wird. Wenn ich also in einer bestimmten Entwicklung entweder warnend sage oder wenn etwas sehr, sehr Negatives zum Schluss eingetreten ist, sage, das dicke Ende kommt nach. So, puff, jetzt ist aber was passiert. Und das hat erstmal nicht danach ausgesehen, aber das ganz, ganz Unangenehme, das kommt jetzt noch zum Schluss. Und es geht hier mit großer Wahrscheinlichkeit um die Prügelstrafen, dass man entweder etwas wie eine Peitsche umgedreht hat oder auch einen dicken Knotenstock und dann mit dem dicken Ende statt mit dem Peitschenriemen geschlagen hat. Oder eben auch bei Knotenpeitschen. Die Knute ist ja kein russisches Wort, sondern eigentlich auch ein germanisch gotisches Wort, das mit den Wikingern gekommen ist. Diese Knotenpeitschen mit Lederriemen am Ende, die waren ja auch dazu da, dass man jemanden besonders schmerzhaft damit geschlagen hat. Und auch da war es so, dass das dicke Ende eben das besonders schmerzliche war. Und insofern war das dann auch ein, ja, etwas, was man damals sehr gut kannte, leider. Und wo man dann auch warnend oder überrascht sagen konnte, oh, das dicke Ende kommt nach, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oder pass auf, jetzt läuft es noch gut, aber das dicke Ende kommt nach, das kann noch ganz, ganz schlimm werden. Und dann gibt es ja sehr, sehr viele Ausdrücke, die auch damit zusammenhängen, dass jemand den Halt verliert. Und das passt dann auch ganz gut dazu, das haut mich um. Passt zu dem Schlag, zu dem Hammer durchaus dazu. Und hier ist eben ein so gewaltiger Schlag, dass ich wirklich aus dem Stand in das Liegen umgeschlagen werde. Und das führt dann weiter zu, ich falle gleich vom Hocker, das reißt mich vom Stuhl oder das reißt mich nicht vom Hocker oder vom Stuhl. Also es ist eben nicht überraschend oder eben doch überraschend. Und ich kipp gleich aus den Latschen, ich kipp aus den Pantinen, solche Dinge. Stimmt. Ich bin von den Socken, das zieht mir glatt die Schuhe aus. Das gehört dann alles dazu, dass etwas Unerhörtes, Seltsames passiert, was aber ursprünglich auf diesen gewaltigen Schlag, der mich so aus der Fassung bringt.
Wobei, da kann man ja dann, denke ich, von den Begriffen her oder von den Sachen her, die da beschrieben oder die verwendet werden, vom Hocker fallen. Ich würde jetzt mal sagen, der Hocker ist was Allgemeines, Älteres, während sowas wie Socken, stelle ich mir jetzt jedenfalls vor, ein noch nicht so altes Utensil ist oder Kleidungsstück. Oder seit wann gibt es Socken?
Seit der Antike.
Ach. Sokkus schon wieder bei Ach.
Sokkus ist die Fußbekleidung des Schauspielers im alten Rom schon, teils auch bei den Griechen gab es was Ähnliches, aber es ist ja ein lateinisches Wort. Und Sokkus war eben dieser leichte, strumpfartige Schuh von Schauspielern und hat sich dann auf diese leichten Strümpfe übertragen. Und das hat mich von den Socken, oder da bin ich von den Socken, oder es zieht mir die Socken aus. Es gibt ja da Varianten, wo man Schuh oder Socke hin und her.
Ich hätte es jetzt schon wieder berlinerisch gesehen und jetzt kommt er und sagt, das wäre lateinisch.
Naja, das bleibt ja dabei, denn Hocker oder Socken, da merkt man ja auch, das klingt ja schon wieder ähnlich. Also da wird natürlich gern gespielt und dass Socken ein Ausdruck ist, den man im Oberbayerischen garantiert nicht verwenden würde, außer vielleicht als Jäger, wenn man von des Hasen Socken spricht. Der hat ja so weiße Füßchen und das sieht ein bisschen aus, als hätte er weiße Strümpfe an. Aber da ist eben schon klar, das ist von Studenten aufgebracht worden, so um 1800. Es ist schon älter und ist eben, weil es lustig klingt, ähnlich wie der Hocker und die Socken, dann auch durchaus kleben geblieben und bis heute durchaus hie und da zu hören, da bin ich von den Socken. Oder ich mache mich auf die Socken. Das gibt es natürlich auch für den Aufbruch.
Genau, weniger überraschend dann, aber...
Das ist dann was anderes.
Ja, klar, ganz genau. Naja, jetzt beschäftige ich mich 2 Stunden hier schon mit Herrn Rolf Bernhard Essig über Unerwartetes und Staunenswertes in Redewendungen, Sprüchen, Sprichwörtern. Und nicht unerwartet ist, dass es jetzt dann 12 wird. Und lustig sein zu wollen, mir bleibt jetzt die Spucke weg, Herr Dr. Essig, und das ist im Radio schlecht. Deswegen bleibt mir nur ein großes Dankeschön zu sagen für die erhellten vergangenen 2 Stunden.
Ja, wir überlegen, ob wir noch eine 3. Sendung dazu machen, denn also solche Dinge wie, dass einem die Spucke wegbleibt, da stecken wieder so spannende spätmittelalterliche und rein körperliche Reaktionen dahinter. Wir überlegen das mal mit der Redaktion.
Das überlegen wir mal, ja. Ob das,
In der Tat, ich bin überrascht, dass es wieder nicht gereicht hat,
die Zeit. Was Sie sich hier vorgenommen haben und was noch im Köcher wäre, alles, ja genau. Und die lieben Hörerinnen und Hörer bereichern uns da ja natürlich auch ungemein. Das finde ich sehr schön, wenn wir immer wieder die Rückmeldung ins Studio kriegen. An dieser Stelle Dankeschön an die Damen und Herren, die uns hier schreiben. Und ich werde das auch, was jetzt in der Sendung nicht behandelt wurde, das sei versichert, an den Herrn Essig weiterleiten und dann wird da eine eingehende Behandlung damit vorgenommen. Also nochmal vergelt's Gott nach Bamberg und einen schönen Tag. Rolf Bernhard Essig.
Gern geschehen.